Ja, das nächste Thema, das wir mit uns heute behandeln wollen, ist sicher auch eine der bekanntesten Erscheinungsformen der charismatischen Bewegung. Wer schon mit Charismatikern zu tun hatte, der wird sicher auch auf das Stichwort Zungenrede schon gestoßen sein. Es ist eines dieser Charismen oder Gnadengaben, von denen die Charismatiker sagen, dass Gott sie ihnen ganz neu gegeben habe. Es ist ja interessant, dass die Geschichte der Gemeinde bezeugt, die frühen Kirchenschriftsteller sagen das ganz deutlich, diese Gaben der Wunder, der Prophetie, des Sprachenredens, die waren unter uns in der Apostelzeit. Und danach haben sie aufgehört. Sie sind nicht mehr unter den Gläubigen. So haben es die Kirchenschriftsteller im 2. Jahrhundert, im 3. und 4. Jahrhundert bezeugt. Ja? Sie haben das noch gewusst, dass diese Gaben nicht ständig bei den Gläubigen sein sollten. Aber wir haben schon gehört, dass diese außerordentlichen Charismen, Gnadengaben, dann aufgetaucht sind wieder bei den Montanisten, also bei einer Verführungsströmung, bei einer Sekte, und dann auch später immer wieder aufgetaucht sind bei falschen Propheten, auch bei den Kamisarden zum Beispiel. Das war in Frankreich, da gab es auch eine falschprophetische Bewegung unter den Hugenotten, unter den evangelischen Christen. Und wisst ihr, was die falschen Propheten gesagt haben? Die haben den Gläubigen gesagt, greift zum Schwert und kämpft gegen die katholische Obrigkeit. War das von Gott? Was sagt der Herr Jesus zu uns? Wer zum Schwert greift, der soll durch das Schwert umkommen. Und ihr Lieben, das war das traurige Los der evangelischen Gläubigen, die diesen falschen Propheten geglaubt haben. Ja, das waren also auch Lügenpropheten in der Gemeinde. Und damals gab es auch Zungenreden. Ja? Aber bei den echten Gläubigen gab es nie mehr Zungenreden und auch keine Prophetenoffenbarungen nach dem 1. Jahrhundert. Und nun kommen die Charismatiker und sagen, jetzt in der Endzeit hat Gott es uns ganz neu geschenkt. Weil wir so eifrig und treu sind, weil wir die Geistestaufe haben, deswegen haben wir auch die urapostolischen Gnadengaben oder Charismen mehr. Ja, deswegen heißt das Ganze ja charismatische Bewegung, das heißt auf Deutsch die Gnadengabenbewegung. Ja, nur dass sie die falschen Gnadengaben verfechten und verbreiten. Ja, das Zungenreden oder Sprachenreden, das ist für die Charismatiker und Pfingstler mit das wichtigste Zeichen der Geistestaufe. Ja, die normalen Pfingstler sagen, wenn du in Zungen redest, dann hast du die Geistestaufe. Wenn du nicht in Zungen redest, dann hast du auch die Geistestaufe nicht. Dann fehlt dir das noch, das Wichtige. Und für die Charismatiker ist die Zungenrede etwas ganz, ganz Wichtiges. Sie prahlen damit auch und sie sagen den Leuten, das brauchst du, dann geht's dir gut. Sie nehmen die Zungenrede vor allen Dingen als Gebetsmethode und sie weisen der Zungenrede wunderwirkende Kräfte zu. Es wird also als Gebet zur Selbstauferbauung benutzt. Das heißt, die Leute sagen, wenn es dir schlecht geht, dann bete viel in Zungen, dann geht es dir wieder besser. Ja, wenn du depressiv bist, wenn der Teufel dich angeht, dann musst du Zungen reden. Es wird auch gesagt, dadurch kommen Gottesoffenbarungen, innere Stimmen, Visionen, Angst und Ärger weichen, wenn du in Zungen redest. Dann genauso wird es auch als Mittel zum Gebet und zur Fürbitte eingesetzt, persönlich und gemeinschaftlich. Die Charismatiker sagen, ja wisst ihr, das Zungengebet, das ist ja direkt vom Geist Gottes eingegeben. Und damit ist es ein 100% erhörliches Gebet, weil nur der Geist Gottes weiß ja, was gebetet werden soll. Und wenn ich viel in Zungen bete, dann wird alles erhört. Ja? Das scheint auf den ersten Blick einleuchtend zu sein, ist aber völlig verkehrt. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Ja? Die Pfingstler nehmen das Gebet, Zungengebet, auch als Mittel zur sogenannten geistlichen Kriegsführung. Wir haben das schon vorher kurz erwähnt. Der Teufel lehrt die Pfingstler, sie sollen viel sich mit dem Teufel beschäftigen. Sie sollen die Geister binden und bekämpfen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft der Satan von den Pfingstlern schon gebunden wurde und in den Abgrund geschickt wurde. Es ist seltsam, dass er immer wieder dort auftaucht und das alles nicht funktioniert. Ja? Die Pfingstler sagen zum Beispiel, wir binden den Teufel über Bersenbrück. Ja? Wir binden alle bösen Geister, die Geister der Lüge und der Habsucht, und wir schicken sie in den Abgrund. Und dann kommt die Erweckung, behaupten sie. Ja? Tatsache ist, dass die bösen Geister in Deutschland immer mehr wirksam sind, der Okkultismus nimmt zu und diese ganzen Bindegebete und Gebieten der Geister nützt überhaupt gar nichts. Ja? Aber es bringt die Leute in Spiritismus, und da ist das Zungenreden eine Wunderwaffe angeblich. Man findet also viele charismatische Gemeinden, da stehen alle Leute und schreien wild umeinander, jeder in Zungen. Ja, obwohl Paulus sagt, genau das dürft ihr nicht tun, sondern immer nur nacheinander und übersetzt, sonst denken die Leute, ihr seid von Sinnen. Ja, 1. Korinther 14, da kommen wir nachher noch drauf. Aber so wird es praktiziert, weil man meint, dadurch wird der Teufel besonders in die Flucht geschlagen. Und schließlich ist das Zungenreden öfters auch ein Mittel der prophetischen Offenbarung. Das heißt, da steht vielleicht irgendeine Frau in der Versammlung auf und bringt eine Zungenrede von 5 Minuten, und dann kommt irgendjemand anders und bringt eine sogenannte Auslegung, dann kommt da irgendeine Botschaft raus dabei. Ja? Ja, die Frage ist, ist dieses Zungenreden, das die Charismatiker und Pfingstler praktizieren, ist es dasselbe wie das biblische Sprachenreden? Ja? Die Charismatiker sagen zum Beispiel, ihr Pfingstgegner, ihr reißt ja das 1. Korinther 14, das Kapitel aus der Bibel raus. Ihr lasst es ja gar nicht gelten. Und dann sage ich nicht mehr, nein, ganz im Gegenteil. Ja, das 1. Korinther 14, ich bin dem Herrn so dankbar, dass dieses Kapitel in der Bibel drinsteht. Denn wenn wir das richtig studieren, dann können wir damit die falsche Zungenrede von dem echten Sprachenreden der Bibel ganz klar abgrenzen und unterscheiden. Und das wollen wir miteinander versuchen. Wir wollen herausfinden, was lehrt die Bibel über die Sprachenrede. Und dann kommen wir wieder zu unserer Eingangsfrage. Wo finden wir die Lehre der Heiligen Schrift über den Sinn und Zweck des Sprachenredens? Finden wir es in den Evangelien? Allerdings in den Evangelien finden wir eine einzige Aussage über Sprachenreden. Ja, viele Pfingster sind ja ganz verunsichert, dass der Herr Jesus selber nie in Sprachen geredet hat. Ja. Ist aber eigentlich klar, wenn wir nachher mal drauf kommen, wozu das gegeben ist. Aber also in Markus 16 finden wir das Sprachenreden als ein Zeichen, das den gläubig gewordenen folgen sollte, die durch die Apostel gläubig werden. Ja. Also ein Zeichen für die apostolische Generation. Finden wir die Lehre über das Sprachenreden in der Apostelgeschichte? Jeder Pfingstler würde sagen, genau da ist es. Ja, stimmt aber nicht. Ja, in der Apostelgeschichte finden wir Beispiele von Sprachenreden. Ja, aber nicht die Lehre, wozu und warum. Die Lehre finden wir wieder in den Briefen. Und zwar im 1. Korintherbrief. In den Kapiteln 12, 13 und 14. Nicht nur 14, 12, 13 und 14. Ja? Und da wollen wir uns einmal kurz damit beschäftigen. 1. Korinther 14, oder fangen wir schon mal mit 12 an. In 1. Korinther 12 finden wir die verschiedenen Gnadengaben, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Und dann finden wir darunter eben auch Vers 10, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Ja? Auslegung oder Übersetzung, das bedeutet, dass eben eine Sprachenbotschaft in der Gemeinde übersetzt werden sollte. Ja, also das gehörte zu den apostolischen Gnadengaben, die der Gemeinde gegeben waren. Das finden wir in 1. Korinther 12. In 1. Korinther 14 behandelt Paulus dann die Frage, wie die Korinther richtig mit dieser Gnadengabe umgehen sollten. Und wenn wir das lesen, ich kann das also nur kurz darauf eingehen, ich lese mal am Anfang von 1. Korinther 14 die ersten Verse. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ja, also das damalige Sprachenreden war eine göttliche Gabe. Die war gut. Die hatte ihren bestimmten Zweck. Und die Korinther sollten lernen, sie ihrem Zweck entsprechend zu praktizieren. Aber das Problem war, dass bei den Korinthern einige die Sprachengabe missbraucht haben. Das heißt, in den Versammlungen stand plötzlich jemand auf und hat irgendeine Botschaft auf Altchinesisch oder Persisch gebracht, ja, und alle anderen saßen da und die haben kein Wort verstanden. Und dann kam der Nächste, der wollte dem auch nicht nachstehen und zeigen, dass er auch geistbegabt war. Und dann hat er auch nochmal angefangen, 5 Minuten in einer fremden Sprache zu sprechen oder 10. Und dann der Dritte und dann war schon eine halbe Stunde von der Versammlung rum und es war noch kein einziges verständliches Wort zur Erbauung der Gläubigen geredet worden. Ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, das war nicht gut. Ja, da wärt ihr auch nicht froh, wenn ich das so machen würde. Ja. Und Paulus will diesen Missbrauch korrigieren. Ja? Und er zeigt ihnen, schaut her, letztlich ist die Weissagung wichtiger als das Sprachenreden. Hier ist jetzt nicht von der prophetischen Offenbarung die Rede, ja? Sondern hier, es gibt zwei Arten von Weissagung, da kommen wir nachher noch drauf. Ja? Das eine war die allgemeine Weissagung, wo Brüder zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost geredet haben. Das haben wir heute noch. Jede gute Predigt enthält es. Ja? Und Paulus sagt, das ist das Mittel, wie die Gemeinde erbaut wird. Nicht euer Sprachenreden. Ja? Schon gar nicht, wenn es kein Mensch versteht. Sondern Erbauung geschieht dort, wo Weissagung ist. Und die Sprachenrede, die sollte, wenn, dann übersetzt werden. Und es sollten nur wenige sein. Ja? Am Ende von 14 sagt er 2 oder 3. Ja? Er bringt also Ordnung in das Ganze. Und mitten in dieser Abhandlung über das Sprachenreden erklärt Paulus den Sinn dieser Gnadengabe. Warum ist sie gegeben? Und das finden wir in den Versen 1. Korinther 14, 21 und 22. Das ist der Schlüssel zum Verständnis der Sprachenrede. Ich lese mal schon ab Vers 20. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Also Paulus sagt hier, ihr Lieben, ihr sollt nicht wie kleine Kinder mit diesen Charismen umgehen, ja? Sondern ihr sollt verstehen, wozu sind sie gegeben, damit ihr sie einsichtig und richtig einsetzt, damit die Gemeinde erbaut wird. Und er sagte, und jetzt will ich mal erklären, warum hat Gott eigentlich diese Sprachenreden gegeben. Und jetzt kommt Vers 21. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen. Und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. So, und wenn wir das jetzt genau lesen, dann haben wir den Schlüssel für das biblische Sprachenreden gefunden. Es ist seltsam. Paulus nimmt hier ein Wort aus dem Alten Testament. Ja? Er zitiert aus dem Propheten Jesaja, wenn er erklären will, wozu die Sprachenrede gegeben ist. Und jetzt müssen wir ins Alte Testament, jetzt müssen wir verstehen, was sagt Paulus hier. Ja? Da kann man nicht so schnell drüber weglesen. Was passiert in Jesaja 28? Ich möchte mal mit uns das anschauen. Jesaja 28. Kapitel. Und es fängt ja an als ein Gerichtswort über das untreue Israel. Das Volk Israel hatte Gott nicht gehorcht. Sie waren abgewichen vom Herrn. Sie hatten sich dem Götzendienst ergeben. Kapitel 28, Vers 1. Wehe der stolzen Krone der trunkenen Ephraims, der welken Blume seines herrlichen Schmucks auf dem Gipfel über dem fetten Tal der vom Wein Überwältigten. Und dann kündigt Gott Gericht an. Und dann sagt er, Vers 7, aber auch diese taumeln vom Wein und schwanken vom Rauschtrank. Priester und Prophet sind vom Rauschtrank berauscht, vom Wein benebelt. Sie taumeln vom Rauschtrank. Sie sehen nicht mehr klar, urteilen unsicher. Also er sagt praktisch, schaut her, ihr seid berauscht vom Götzendienst. Ihr seht nicht mehr klar, eure Propheten lügen, sie sind betrunken. Das ist so ähnlich wie die Charismatiker betrunken in diesem falschen Geist sind. Und dann sagt er, Vers 10, weil sie sagen, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. So wird auch er zu diesem Volk mit stammelnden Lippen und in fremder Sprache reden. Er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Und so soll ihnen auch das Wort des Herrn werden, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig. Damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Da müssen wir mal drüber nachdenken. Da ist auch ein Kommentar über den Toronto-Segen, über die pfingstlerischen Exzesse mit drin, ja, mit dem rückwärts hinstürzen, mit dem Taumeln, mit dem Stammeln, ja. Und der Sinn dieses Abschnitts ist folgender. Der Herr hat zu dem Volk Israel immer wieder durch Propheten geredet. Auf Hebräisch, verständlich. Ja? Und sie haben es nicht hören wollen. Und dann sagt Gott, jetzt rede ich mal auf eine andere Weise mit euch. Weil ihr nicht hören wollt, dann rede ich zu euch in den Sprachen heidnischer Eroberer und Soldaten, und die werden euch wegführen aus eurem Land. Das war die Ankündigung des Gerichtes der Wegführung, und wir wissen, dass kurze Zeit danach die 10 Stämme von den Assyrern überwältigt und besiegt wurden und wurden gefangen weggeführt, tausende von Kilometern weiter weg. Sie durften nicht mehr im Land der Verheißung wohnen. Und etwa 150 Jahre später geschah dasselbe mit Nebukadnezar, mit den Judäern, mit dem Stamm Juda. Auch sie wurden verstrickt und gefangen und weggeführt. Warum? Weil sie das Wort des Herrn nicht hören wollten. Dann hat Gott mit anderer Sprache zu ihnen geredet. Ja? So wie manchmal auch ein Vater sagen muss, wenn du nicht hören willst, dann muss ich mit anderer Sprache zu dir reden. Ja? In dem Fall war das das Gericht, es waren unverständliche Worte. Ja? Weil sie die verständlichen Worte nicht angenommen haben. Und diese Situation nimmt jetzt Paulus und sagt, Herr, schaut, das ist die Absicht Gottes, wenn unter euch fremde Sprachen auftreten. Ja? Gott will reden mit unverständlicher Sprache. Zu wem? Und jetzt kommt der Schlüssel. Zu wem sollten die Sprachenreden geschehen? Was steht geschrieben? Zu diesem Volk. Wer ist dieses Volk? Wer ist dieses Volk? Die Juden. ihr Lieben. Israel, nicht die Heiden, die Juden. Ja? Vers 21, 1. Korinther 14 lehrt, das Sprachenreden ist für die Juden, nicht für die Heiden. Lest es nach. Ja? Ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden. Und dieses Volk sind die Juden. Ja? Und dann sagt Paulus, darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, als ein Signal. Und jedes Zeichen ist an die Ungläubigen gerichtet. Ja? Die Gläubigen brauchen kein Zeichen mehr, die glauben dem Wort. Ja? Die Ungläubigen sollten ein Zeichen haben. Und in dem Fall, deswegen sagt die Bibel, das biblische Sprachenreden ist ein Zeichen für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Ja, was ist denn das pfingstlerische Zungenreden? Das ist ein Zeichen für die Gläubigen. Ja? Stimmt was nicht? Da ist was verdreht. Ja? Das Zungenreden, das Sprachenreden damals ist ein Zeichen für ungläubige Juden. Für dieses Volk, vor allem für die Ungläubigen gewesen. Das ist der Schlüssel. Und jetzt gucken wir mal, wenn das stimmt, dann müssen wir das in der Apostelgeschichte bestätigt finden. Ja, die Lehre haben wir im Brief, aber die Praxis haben wir in der Apostelgeschichte. Und wenn wir jetzt in die Apostelgeschichte gehen und untersuchen, wie das Sprachenreden dort aufgetreten ist. Ja? Dann finden wir die bekannte Stelle in Apostelgeschichte 2. Als der Heilige Geist auf die Jünger kam, dann hat er ihnen gegeben, in anderen Sprachen zu reden. Und dann wird erklärt, wie das geschehen ist. Und das ist ganz wichtig. Apostelgeschichte 2, ich lese mal ab Vers 6. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann, jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene, und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Also hier finden wir verschiedene Dinge. Erstens mal, wer sind die Adressaten des Sprachenredens? An wen hat es sich gerichtet? Es hat sich gerichtet an Juden. Ja? Und zwar müssen wir das verstehen, diese Leute waren Juden aus der Diaspora, ja? Aus der Zerstreuung. Das heißt, die haben gelebt in Kappadokien, in Elam, in Persien, in den ganzen Ländern und sie sind zu einem jüdischen Fest nach Jerusalem gekommen, wie es das Gesetz gesagt hat. Ja? Und dort haben sie jetzt gehört, dass die Jünger plötzlich ihre Heimatsprachen gesprochen hätten. Also wenn ich jetzt anfangen würde, Russisch zu reden, dann wäre das auch ein Wunder, weil ich kann kein Russisch. Ja? Ich habe das nicht gelernt. Ich habe das. Ja? Das wäre ein Wunder. Ja? Und so war das. Ja. Die Leute haben gewusst, ich komme da aus Persien, 1000 Kilometer weiter weg, und das sind Galiläer. Ja. Die sind vom See Genezareth nie mehr als 100 Kilometer weggekommen. Wie können die plötzlich Persisch? Ja, das ist ein Wunder. Ja. Das ist ungewöhnlich. Oder der andere, der da aus Ägypten und Mesopotamien kam, aus dem Irak, ja, die haben gewusst, das gibt's nicht. Die können das nicht normalerweise. Wieso reden die jetzt solche Fremdsprachen? Das war das Wunder. Und es war ein Zeichen, ein Signal. Ja? Die Leute waren plötzlich erschreckt und haben gesagt, jetzt, da stimmt doch was nicht. Da hat Gott jetzt was vor. Ja? Und das war die Funktion. Ein Zeichen für die Juden. Ja? Und das Wesentliche dran, und das stimmt wieder überein mit 1. Korinther 14, 21, es waren heidnische Fremdsprachen. Ja? Es mussten Fremdsprachen der Heidenvölker sein, denn das war damals auch das Gerichtszeichen. Nicht Hebräisch, sondern die Sprachen der unreinen, gottlosen Heiden. Das war das Reden Gottes jetzt. Ja? Und so war es in dem Wunderzeichen der Sprachen auch. Zu Juden wurde geredet in den Sprachen der Heiden. Und was passierte? Die großen Taten Gottes wurden verkündigt in diesen Sprachen. Ja? Auch dann können wir uns nachher noch unterhalten, was da die Funktion ist. Aber wir gehen noch mal weiter. Das zweite Auftreten des Sprachenredens finden wir in Apostelgeschichte 10. Ja, es ist zum Beispiel interessant, es wird also nicht überall berichtet, sondern nur an ganz bestimmten Schlüsselstellen. Und in Apostelgeschichte 10, da finden wir die Bekehrung von Cornelius. Ja, das ist übrigens ein klassischer Fall, wie heute eine Bekehrung abläuft. Ja, denn Petrus predigt das Evangelium von dem Herrn Jesus. Und mitten in der Verkündigung werden die gläubig und empfangen den Heiligen Geist. Da hat noch keiner ihnen die Hände aufgelegt, die waren auch noch nicht getauft. Die haben einfach geglaubt und sofort gibt Gott seinen Geist in ihr Herz. So geht es bei uns auch. Ja? Und dann war das ja für die Juden eine Sensation. Ja, wir müssen uns das vorstellen, die Juden waren gewöhnt über Jahrhunderte, wir sind allein Gottes auserwähltes Volk. Mit den Heiden hat Gott nichts zu tun. Die stehen unter dem Zorngericht. Ja? Gott segnet nur die Juden. Gott rettet nur Juden. Ja? Und jetzt plötzlich sollte das ja anders werden. Das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus, Gott sei gelobt, es war geschehen, nicht nur für die Juden, sondern für alle Menschen. Und deswegen konnte jeder jetzt zu Gott kommen und gerettet werden. Nicht nur ein frommer Jude. Und das ging nicht in den Kopf der Juden hinein erst einmal. Ja, das haben sie nicht verstanden. Auch als sie gläubig waren, haben sie das noch nicht verstanden. Ja? Und deswegen gibt Gott jetzt diesen Juden ein Zeichen. Als Cornelius gläubig wird, mitsamt den Seinen, fangen sie an, in Sprachen zu reden. Ja? Ich lese mal diese letzten Verse von Apostelgeschichte 10. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, das waren die Juden, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Das haben die sich nicht vorgestellt. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Ja? Und das ist ja das Interessante. Dieses Zeichen spielt nachher nochmal eine Rolle, denn in Kapitel 11 wird Petrus von den frommen, gläubig gewordenen Juden zur Rede gestellt. Wie kannst du zu einem unreinen Heiden gehen? Du hast dich befleckt. Ja? Und dann muss Petrus sich rechtfertigen und sagt, ja, ihr Lieben, ich wollte ja eigentlich auch nicht, aber Gott hat mir so deutlich gezeigt, das, was ich gereinigt habe, das darfst du nicht mehr gemein und unrein nennen. Ja? Und dann bin ich halt gegangen, weil der Geist Gottes hat es mir ganz klar gesagt. Ja? Und dann sagt er, schaut, sie haben den Geist auf dieselbe Weise empfangen wie wir. Ja, und dann lesen wir in Kapitel 11, ja, ab Vers 17, wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe verliehen hat wie auch uns, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes, nachdem sie an den Herrn Jesus Christus gläubig geworden sind, wer war ich denn, dass ich Gott hätte wehren können? Und dann denken die Juden nach und sagen, als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Also das war für die völlig neu und erschütternd. Ja? Und das ist auch dieses Zeichen der Sprachen, hat sich damals auch an die gläubig gewordenen Juden gerichtet, ein Stück weit. Warum? Weil die konnten nicht glauben, dass Gott jetzt die Heiden einfach so auch rettet. Und zwar nur durch Glauben. Gar keine Werke dabei, ja? Nur Glauben. Und wir finden ja diese Linie auch später noch in der frühen Gemeinde, dass da plötzlich Leute, Juden kamen aus Jerusalem, die den Leuten gesagt haben, diesen Heiden, die so froh waren, dass sie den Herrn Jesus gefunden haben, Moment mal, ihr müsst euch erst beschneiden lassen. Ihr seid noch nicht gerettet. Das gibt es doch gar nicht. Ja? Ihr müsst erst in den Bund eintreten und das Gesetz halten. Dann könnt ihr gerettet werden. Ja? Also diese Leute haben Jahre nach ihrer Bekehrung immer noch nicht geglaubt, dass Gott die Juden und die Heiden auf dieselbe Stufe stellt. Ihr seid alle Sünder. Oh, ich doch nicht. Ja, beschnitten am achten Tag aus dem Stamm Benjamin oder womöglich sogar Levi. Ja, aber das gilt nichts vor Gott. Alle sind Sünder, alle sind abgewichen. Alle erfahren Vergebung ihrer Schuld nur durch den Herrn Jesus Christus, durch sein kostbares Blut. Ja? Das war die Lektion, die mussten die Juden erst lernen. Die Heiden sind gleichberechtigt. Ja? Gott rettet die Heiden genauso wie die Juden. Die müssen nichts mehr dazu tun, außer glauben. Ja? Und deswegen war das Sprachenreden auch in den Gemeinden noch wichtig am Anfang. Ihr müsst euch vorstellen, die Gemeinden damals waren immer zusammengesetzt aus Juden und Heiden. Ja, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, ist interessant, Paulus geht immer zuerst zu den Juden. Warum? Sie waren das alte Bundesvolk. Ihnen war der Messias vor Jahrhunderten schon verheißen worden. Ja, und Paulus sagt den Juden in Rom, in Apostelgeschichte 28, euch zuerst musste diese Botschaft verkündigt werden. Aber wehe, ihr nehmt sie nicht an. Ich gehe zu den Heiden und die werden sie annehmen. Ja? Und schaut, genau das, deswegen wurde dieses Zeichen der Sprachenrede gegeben. Ja? Wenn wir die Apostelgeschichte studieren, dann finden wir etwas Wunderbares über Gottes Gnade. Wir müssen uns das vorstellen. Das jüdische Volk, seine Führung, hatte den Messias, den Herrn Jesus Christus, verworfen und verbrecherisch ans Kreuz gebracht. Sie hatten ihn ermordet. Und kurze Zeit später kommt der Apostel Petrus im Geist der Gnade und sagt, ihr Lieben, ihr habt unseren Messias umgebracht. Aber es geschah von Gott aus zur Erlösung, zur Errettung. Und jetzt, wenn ihr jetzt Buße tut, wenn ihr jetzt umkehrt, dann will euch Gott alle eure Schuld und Sünde vergeben. Er will euch annehmen. Erkennt es nur, was ihr getan habt, eure Schuld und dass allein in dem Blut des Lammes Vergebung ist. Dann werdet ihr gerettet. Was passiert? Diese Botschaft war an das ganze jüdische Volk gerichtet, von Gott. Einige wenige bekehren sich. Ja? 3000 sind viel, aber da waren 3 Millionen Juden in Jerusalem zu dem Fest. Ja? Das sind 3000 nicht so viel. Ja? Das Volk als Ganzes hat die Botschaft abgelehnt. Nur eine Minderheit hat sich bekehrt. Ja? Und die Apostel werden vor den Hohen Rat zitiert und werden sogar ausgepeitscht, gestraft dafür, dass sie den Namen des Herrn Jesus verkündigt haben. Und trotzdem verkündigt Petrus noch einmal, kehrt um und ihr werdet gerettet werden. Und dann kommt der Wendepunkt Stephanus. Das ist interessant. Stephanus bringt in seiner Predigt kein Gnadenangebot mehr. Ja? Seine Predigt endet mit diesen Worten, ich lese das mal, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Und dann heißt es nochmal, ihre Herzen wurden durchbohrt, aber nicht mehr mit Sündenerkenntnis und Buße, sondern sie knirschten mit den Zähnen und wollten ihn umbringen. Und er wird umgebracht. Schaut mal, und dann kommt die Wende in der Apostelgeschichte. Bisher sind wir nur auf dem Boden von Israel. Ja? Gott hat die Botschaft, den Geist Israel zuerst gegeben. Und Israel hat ihn abgelehnt als Volk. Und dann fängt es an, Apostelgeschichte in den späteren Folgen. Erst einmal kommt die Samariter. Das waren ja Heiden, waren keine Juden. Die bekehren sich und empfangen den Geist. Dann kommt der Kämmerer, ein Heide, er bekehrt sich. Und dann kommt Cornelius, das war das Erschütternde, das war das erste öffentliche Handeln Gottes. Ein ganz normaler Heide bekehrt sich, wird gläubig, empfängt den Geist. Schaut, und danach kommt Antiochia. Und dort wird das erste Mal das Evangelium frei unter den Heiden gepredigt und viele Heiden bekehren sich. In Antiochia gibt es die erste gemischte Gemeinde. Ja, da sitzen sie plötzlich zusammen. Früher waren sie getrennt. Ja, ein Jude durfte nicht in das Haus eines Heiden. Die durften nicht miteinander essen. Das war unmöglich. Die Juden hätten sich versündigt. Ja, und jetzt sitzen sie da, brechen zusammen das Brot, gehen in den Häusern hin und her und sie wissen, wir sind alle durch dieselbe Gnade gerettet. Aber dann kommen die Judaisten. Ja, und das haben wir ja in der Apostelgeschichte 15, ja, die plötzlich sagen, du musst dich absondern. Petrus fängt an, plötzlich von den Heiden wieder wegzugehen, nicht mehr mit ihnen zu essen. Ja. Und beinahe wäre diese Gemeinde daran geistlich kaputt gegangen. An diesem Gegensatz, weil die Juden nicht verstanden haben, dass Gott die Heiden auch rettet. Und da ist das Zeichen der Sprachenrede. Ja. Wo die Juden immer wieder daran erinnert werden, die Heiden sind genauso mit dem Heil angenommen. Ja? Die Heiden haben genau dasselbe Heil wie die Juden. Und wenn die Juden nicht umkehren würden, und das ist die Gerichtsbotschaft am Sprachenreden, dann würde Gott genauso mit ihnen nur noch über heidnische Eroberer reden, wie damals in Israel zur Zeit Jesajas. Ja? Wenn ihr nicht jetzt den Messias annimmt, dann redet Gott zu euch mit heidnischen Eroberersprachen und er wird euch aus eurem Land wegführen und zerschlagen. Das war die Botschaft der Sprachenrede. Ja, Jesaja 28. Guckt mal, und wenn wir jetzt die Geschichte angucken, 70 nach Christus, was passierte da? Wer weiß das? Da erfüllte sich dieses Zeichen des Gerichts. Israel hatte den Messias als Volk verworfen. Sie hatten die Chance nicht genutzt, die ihnen durch die Apostel gegeben war. Und 40 Jahre nach dieser Zeit rechnet Gott ab. Das römische Heer, die Legionen des Titus kommen vor Jerusalem. Sie haben schon vorher in Judäa viele Städte verwüstet und dem Erdboden gleichgemacht. Sie belagern Jerusalem und Jerusalem fällt. Da ist über 1 Million Juden wohl drin gewesen. Das sind ein Blutbad sondersgleichen. Viele, viele Hunderttausende werden umgebracht. Jerusalem wird zerstört und der heilige Tempel, dieses Wunderwerk. Ja, wisst ihr noch, was der Herr Jesus gesagt hat, als die Jünger gesagt haben, seht diese Steine, diese wunderbaren Bauten. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es wird kein Stein auf dem anderen stehen bleiben. Und das erfüllt sich 70 nach Christus. Die Juden werden aus ihrem Land vertrieben. Jerusalem wird dem Erdboden gleichgemacht. Es heißt Elia Capitolina hinterher und kein Jude darf darin wohnen. Ja? Gott hat Gericht geübt. Gott hat das jüdische Volk aus dem Land vertrieben durch heidnische Eroberer, wie er es angekündigt hatte. Und wisst ihr, ich bin überzeugt, dass damals in den Straßen von Jerusalem genau dieselben heidnischen Fremdsprachen zu hören waren wie zu Pfingsten. Warum? Weil man weiß, dass die römischen Legionen des römischen Heeres waren zusammengewürfelt aus allen Provinzen des römischen Reiches. Ja, da waren sie alle beisammen, ja, und haben geredet. Und so hat Gott das Zeichen der Sprachenrede erfüllt. Die Juden wurden beiseite gesetzt, die Heiden empfingen das Heil. Ja, das ist der Zusammenhang, der in 1. Korinther 14 durch dieses Jesaja-Zitat gegeben wird. Und wenn wir das jetzt verstehen, ja, dann sehen wir, dass genau dieses Sprachenreden ein Zeichen war für die Juden für eine Übergangszeit. 70 nach Christus war dieses Zeichen nicht mehr nötig. Ja, es war erfüllt, es hat aufgehört. Erstens, die Juden waren vertrieben aus ihrem Land. Gott hat die Drohung wahrgemacht. Zweitens, in den Gemeinden war der Gegensatz Juden und Heiden kein Thema mehr, denn später kamen hauptsächlich noch Heiden zum Glauben und die Judenchristen haben das irgendwann verstanden, dass sie nicht was Besseres sind als die Heiden. Ja? Und damit braucht man auch in der Gemeinde dieses Zeichen nicht mehr. Ja? Es hörte auf. Und das wird gelehrt in 1. Korinther 13. Ja? Das ist das, was die Pfingstler weglassen, dass nämlich zwischen 12 und 14, das 13. Kapitel des 1. Korintherbriefs kommt, wo es ganz klar heißt, da werden wir nachher nochmal drauf kommen, im nächsten Referat, Vers 8, Die Liebe hört niemals auf, aber seines Weissagungen, sie werden weggetan werden, seines Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Ja? Und wenn wir diesen Zusammenhang verstehen, dass die Sprachen ein Zeichen für die Juden waren, dann verstehen wir auch 1. Korinther 14 klarer, wo eben zum Beispiel Paulus sagt, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Da sagen die Pfingster, da siehst du es doch, ich muss viel in der fremden Sprache plappern, dann bekomme ich Kraft und werde erbaut. Ja? Aber Paulus sagt es aus meiner Sicht tadelnd. Er sagt, hört mal, wenn ihr in Sprachen redet, dann erbaut ihr bloß euch selber, aber ihr sollt die Gemeinde erbauen. Deswegen weissagt lieber, dann wird jemand getröstet und ermuntert, anstatt dass ihr groß dasteht vor der Gemeinde mit eurem Geplapper, was niemand versteht. Ja? Also wenn wir das merken, dann verstehen wir auch, die Sprachen sind keine Gebetsmethode. Ein Zeichen ist doch kein Gebet. Ja? Und dann verstehen wir auch, warum Paulus gesagt hat, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und dann sagt er, aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte in einer verständlichen Sprache reden, als 10.000 Worte in einer anderen Sprache. Was bedeutet denn das? Paulus hat nicht in der Gemeinde in Sprachen geredet. Warum? Paulus hat gewusst, er hat eine Lehrgabe. Ja? Wenn er in der Gemeinde aufsteht und redet, dann soll es verständlich sein. Ja? Dann sollen die Leute Lehre haben und Ermahnung und Ermunterung, nicht Geplapper. Ja? Und so verstehen wir, wo hat denn Paulus in Sprachen geredet? Jetzt kommt der Test. Die Pfingstler sagen, im stillen Kämmerlein, der hat sich ständig erbaut, indem er in Zungen gebetet hat. Aber wenn wir das jetzt ernst nehmen, was wir gehört haben mit dem Zeichen, wo hat Paulus in Sprachen geredet? Vor ungläubigen Juden, ihr Lieben. Und erinnern wir uns wieder dran, wo ging Paulus zuerst hin, wenn er in eine neue Stadt kam? Zu den Juden, in die Synagoge. Ja? Und er hat evangelisiert ständig unter den Juden. Im Römerbrief zeigt er seine Liebe für dieses Volk Israel. Er sagt, ich würde lieber selber verflucht sein von Christus hinweg, damit sie gerettet werden. Ja? Und so, er hat die Juden angesprochen, hat ihnen den Messias bezeugt und da hat er in Sprachen geredet, weil da war es der Sinn, ja? Zeichen für die Juden. Und er hat gesagt, ihr könnt gerne auch alle in Sprachen reden, geht doch hin zu den Juden und bezeugt ihnen das Evangelium und dann könnt ihr in Sprachen reden, aber doch nicht in der Gemeinde die ganze Zeit, ja? Und noch dazu ohne Übersetzung, das macht doch keinen Sinn. Ja? Da verstehen wir den Sinn der Ermahnungen in 1. Korinther 14, warum er sagt, nur 2 oder 3, nur wenn eine Übersetzung dabei ist, alles muss in Ordnung geschehen und die Weissagung, die Predigt zur Erbauung ist viel, viel wichtiger als das, was euch da so wichtig ist. Ja? Versteht ihr? Das ist der Unterschied zwischen dem echten Sprachenreden und der pfingstlerischen Fälschung. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Das echte Sprachenreden waren heidnische Fremdsprachen. Das pfingstlerische Zungenreden ist zu 90% unverständlicher Kauderwelsch. Ja, versteht kein Mensch, ist auch keine reale Fremdsprache. Die Pfingstler sagen dann, ja, aber wir reden doch in Engelszungen. Ja, aber da müssen wir auch genau lesen. 1. Korinther 13 sagt Paulus, wenn ich in Sprachen der Engel reden würde und meinen Leib zum Verbrennen hingeben würde, das tut er ja alles nicht. Ja? Er hat auch nicht alle Erkenntnis, das ist also nur eine übertriebene Annahme. Selbst wenn das so wäre und ich hätte die Liebe nicht, dann würde es alles nichts nutzen. Ja? Und da müssen wir uns nochmal überlegen, haben die Engel verschiedene Sprachen? Nochmal eine Überlegung, woher kommen denn überhaupt die verschiedenen Fremdsprachen? Denkt mal nach, woher kommt es? Wo hat es seinen Anfang? Babel. Die Verwirrung der Sprachen ist ein Gericht Gottes über die Sünde und Anmaßung der Menschen gewesen. Ja? Nun wollen wir mal davon ausgehen, dass Paulus nicht gemeint hat, er will in den Sprachen der Dämonen reden. Die haben natürlich verschiedene Sprachen. Aber woher sollen die heiligen Engel Gottes in verschiedenen Sprachen reden? Überlegt mal. Ja? Die haben nie gesündigt. Die brauchten keine Sprachenverwirrung, oder? Im Himmel spricht man eine Sprache, da bin ich fest überzeugt davon, nicht verschiedene. Ja? Also wir müssen aufpassen. Ja? Das stimmt nicht. Die Bibel sagt, das echte Sprachenreden sind heidnische Fremdsprachen, nicht Engelssprachen. Ja? Also das pfingstlerische Sprachenreden ist eine Fälschung. Es wird entlarvt als nicht biblisch. Ja? Genauso haben wir gehört, das echte Sprachenreden war ein Zeichen für ungläubige Juden. Die Pfingstler müssten also alle nach Israel gehen, ja? Anstatt hier in ihren Zungen zu reden, wenn sie es ernst nehmen würden. Ja? Das falsche Sprachenreden ist ein Zeichen für gläubige Christen, damit sie verführt werden. Ja? Stimmt nicht mit der Bibel überein. Zeichen ist für Ungläubige. Ja? Und dann kommt eben das auch dazu, dass dieses verfälschte Zungenreden eben genauso bei Montanus, bei den falschen Propheten der Neuapostel aufgetreten ist und immer wieder im Zusammenhang mit Verführung und Falschprophetie. Aber kein echtes Kind Gottes hat bei seiner Wiedergeburt das Zungenreden bekommen. Immer nur in Pfingstlerkreisen. Ja? Wenn es eine echte Gabe wäre, dann würde Gott sie ja dann geben, wenn auch der Geist empfangen wird. Ja? Das ist auch noch so ein Punkt. Die echten Gaben werden bei der Wiedergeburt empfangen. Ja? 1. Korinther 12 sagt, wenn das Glied im Leib eingefügt ist, dann legt Gott seinen Platz fest. Mund oder Hand oder Zunge oder Ohr. Ja? Nicht erst später. Ja? Eine echte Gnadengabe wird bei der Wiedergeburt empfangen. Die falschen Gnadengaben werden immer erst bei der Geistestaufe irgendwann empfangen. Ja? Nie im Zusammenhang mit einer Wiedergeburt. Das ist auch ein Zeichen, dass es eine falsche Gabe ist und keine echte. Ja? Was dürfen wir daraus lernen? Heute lässt Gott es als ein Gericht zu, dass in vielen christlichen Kreisen ein Haufen unverständliches Geplapper zu hören ist, anstatt das echte Wort Gottes. Und die Wurzel ist im Grunde dasselbe wie in Israel. Sie haben auf das biblische, echte Wort Gottes nicht hören wollen. Also lässt Gott es zu, dass sie durch fremde Sprachen verführt werden. Ja? Wir dagegen sollten ganz neu dankbar sein für das klare, herrliche Wort Gottes. Es ist eine heidnische Lüge, wenn man meint, der Mensch wird dadurch erbaut, dass er ständig irgendwelche Worte plappert, die man überhaupt nicht verstehen kann. Ja? Meint ihr, dass man dadurch Erbauung bekommt? Die Bibel sagt etwas anderes. Was ist das Mittel zu unserer Erbauung? Das Wort Gottes. Das klare, verständliche Wort. Das sollten wir verinnerlichen und lesen und anwenden. Dann werden wir wirklich erbaut. Das hat die Kraft, uns zu erbauen. Das Wort der Gnade, Apostelgeschichte 20. Ja? Wir dürfen also wissen, diese echte Gabe hat damals aufgehört. Die falsche Gabe kommt in der Endzeit zusammen mit falschen Wunderzeichen und falschen Propheten, um die Gläubigen in die Irre zu führen. Und wir brauchen diese falsche Gabe nicht. Was wir brauchen, ist das untrügliche Wort Gottes. Was wir brauchen, ist, dass wir in Klarheit, in wirklich der Kraft des Heiligen Geistes, dem Herrn nachfolgen und sein Wort ausleben, dann werden wir erbaut und gestärkt und dann werden wir auch bewahrt werden vor den endzeitlichen Irrtümern. Ja, ich möchte noch kurz mit uns beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, ja, wir wollen dir von Herzen dafür danken, dass du immer noch zu uns redest durch dein klares, verständliches Wort, dass wir dieses wunderbare Wort der Wahrheit haben dürfen, das die Kraft hat, uns aufzuerbauen, das uns dich immer tiefer und klarer offenbart und enthüllt, je mehr wir uns darin vertiefen. Herr, und lass uns doch dein Wort wirklich auch in Treue befolgen. Gib Gnade, dass wir nicht auf diese falschen Zeichen hereinfallen, wie auch das Zungenreden in der Pfingst- und charismatischen Bewegung, dass wir uns nicht nach den gefälschten Gaben ausstrecken, sondern nach den echten Gnadengaben, die du wirklich gibst. Herr, und bitten einfach darum, dass du uns gründest in deinem Wort, dass du uns gründest in klarer Christusnachfolge, dass du auch das Wort, was wir jetzt hören durften, in uns bewahrst, uns Klarheit gibst über die gesunde Lehre, über die Zusammenhänge deines Wortes, damit wir die endzeitlichen Verführungen durchschauen und abwehren können. So wollen wir uns deiner Gnade anbefehlen, auch für diesen Mittag, wollen dich bitten, dass du durch deinen Geist weiterwirkst, dass du Fragen beantwortest, dass du hilfst, dass du herausführst aus falschgeistiger Verstrickung und falschen Lehren. Wir danken dir, dass du es durch dein Wort bewirken willst. Amen.